RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11 Uhr mit Jonas Ziegler. In der Nacht und am Morgen hat der Iran erneut Raketen auf Israel abgeschossen. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Luftalarm. In Tel Aviv soll unter anderem ein Hochhaus getroffen worden sein. Nahostkorrespondent Benjamin Weber.
Israel hat nicht alle iranischen Raketen abfangen können. Als Gegenmaßnahme könne man die iranischen Ölanlagen angreifen, hieß es aus Tel Aviv. Die für Sonntag geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA in Oman sind laut einem Sprecher des iranischen Außenministeriums nach den israelischen Angriffen auf den Iran sinnlos.
Die iranische Regierung sieht nach dem israelischen Großangriff offenbar keinen Sinn mehr in den Atomverhandlungen mit den USA. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Vertreter Washingtons und Teherans sprachen seit rund 2 Monaten wieder über das iranische Atomprogramm. Für morgen war im Oman eine neue Gesprächsrunde angesetzt. Offiziell abgesagt wurde sie bisher nicht. Bundesaußenminister Wade Pfuhl setzt seine Nahostreise heute in Saudi-Arabien fort. In der Hauptstadt Riad ist ein Treffen mit seinem Kollegen Bin Farhan geplant. Hauptthema dürfte die militärische Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran sein. Erwartet wird außerdem, dass die beiden Minister über die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen sprechen. Wenige Tage nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz will die österreichische Regierung das Waffenrecht verschärfen. So soll das Mindestalter für Waffenkäufer steigen, kündigte Kanzler Stocker im ORF an. Außerdem müssten psychologische Tests genauer durchgeführt werden. Am Dienstag hatte ein 21-Jähriger an seiner ehemaligen Schule 9 Jugendliche, eine Lehrerin und danach sich selbst erschossen. In Berlin haben die landeseigenen Wohnungsunternehmen im vergangenen Jahr deutlich weniger neue Wohnungen gebaut als 2023. Das steht in einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken, die dem RBB exklusiv vorliegt. Thorsten Gabriel, RBB 24 Landespolitik.
Rund 3.500 Wohnungen stellten die landeseigenen Unternehmen im vergangenen Jahr fertig. Das waren nicht nur 20% weniger als im Vorjahr, sondern auch ein Wert deutlich unter der mit dem Land angepeilten Zielmarke von 6.500 neuen Wohnungen pro Jahr. Von den neu gebauten Wohnungen wiederum waren nur ein Bruchteil Sozialwohnungen, obwohl auch hier gegenüber dem Land eigentlich ein Anteil von 50% zugesagt war.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viel Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin-Spandau 23 und in Jüterbog 22 Grad. Morgen zunächst sonnig, im Verlauf wolkiger und ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, zum Teil mit Starkregen bei 27 bis 33 Grad. Die Zeit 11.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt im Studio für Sie Bernhard Kempf. Ja, und mit großer Sorge schaut die Welt weiterhin in den Nahen Osten, denn dort setzen Israel und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe fort. Seit gestern schon hat es mehrere Angriffswellen gegeben. Israel heißt, es habe einen Großteil der Drohnen abfangen können. Nach Angaben eines Rettungsdienstes wurden trotzdem 2 Menschen getötet. Der Iran spricht bislang von fast 80 Opfern. Die Israelis haben die vergangene Nacht vor allem in Luftschutzbunkern verbracht, berichtet unser Korrespondent Julio Segador.
Es war eine kurze und unruhige Nacht für die Menschen in Israel. Immer wieder gab es Raketenalarm, immer wieder mussten sie die Schutzräume aufsuchen. Dem Sirenenalarm folgte das dumpfe Grollen der Raketenabwehr. Israel steht unter Beschuss. Hunderte ballistische Raketen hat das Mullah-Regime in den vergangenen Stunden auf Israel abgefeuert. Auch wenn die meisten Raketen durch die Abwehrsysteme abgefangen werden konnten, es gab in verschiedenen Landesteilen einige Einschläge. Auch in Tel Aviv, wo es mehrere Explosionen gab. Verteidigungsminister Israel Katz warf dem Iran vor, eine rote Linie überschritten zu haben, indem es zivile Wohnbezirke beschossen habe. Das Regime in Teheran werde dafür einen hohen Preis bezahlen, erklärte er. Die israelische Heimatschutzbehörde rief die Menschen unterdessen auf, weiterhin nahe ihren Schutzräumen zu bleiben. Es wird mit weiteren Angriffswellen gerechnet. Es ist der erwartete Vergeltungsschlag des Iran, nachdem gestern Israel zahlreiche Ziele in dem persischen Land anvisiert hatte. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach in einer nächtlichen Videobotschaft von einem Erfolg dieser Angriffe. In den letzten 24 Stunden haben wir hochrangige Militärkommandeure, führende Atomwissenschaftler, die bedeutendste Urananreicherungsanlage des islamischen Regimes und einen großen Teil seines Arsenals an ballistischen Raketen ausgeschaltet. Weitere Angriffe sind im Gange. Das Regime weiß nicht, wie es getroffen wurde. Es weiß nicht, was noch getroffen wird. Denn Israel setzt seine Angriffe im Iran fort. Iranischen Angaben zufolge waren in der
11:06 RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht bitte auf der A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Kremmen und Raststätte Lienumer Bruch Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle auf der mittleren Spur.
Israel setzt seine Angriffe im Iran fort. Iranischen Angaben zufolge waren in der Hauptstadt Teheran laute Explosionen zu hören. Mehrere Geschosse sollen auch den Flughafen Mehrabad getroffen haben. Hier berichten iranische Medien von Bränden in der Gegend des Flughafens. In seiner Videobotschaft sprach Israels Premier Netanyahu die Menschen im Iran direkt an. Die iranische und die israelische Nation sind seit den Tagen Kyros des Großen befreundet. Es ist an der Zeit, dass sich das iranische Volk um seine Flagge und sein historisches Erbe vereint und für die Freiheit von einem bösen und unterdrückerischen Regime eintritt. Dieses Regime war nie schwächer. Dies ist eure Gelegenheit, aufzustehen und eure Stimme zu erheben. In Israel rechnen viele damit, dass das Militär nun die iranischen Ölanlagen angreifen könnte. Diese wurden bisher verschont. Der Iran reagierte umgehend darauf, dann würden wichtige Wirtschafts- und Energiezentren in Israel sofort und weitaus zerstörerischer und verheerender angegriffen werden, schrieb die iranische Nachrichtenagentur Fars.
Aus Tel Aviv der Bericht von Julius Segaldor. Ja, und die Eskalation im Nahen Osten, die betrifft auch viele Reisende. Für Israel gilt mittlerweile eine Reisewarnung, aber auch für andere Länder hat das Auswärtige Amt seine Hinweise aktualisiert. Welche Länder das betrifft, dazu Efi Seibert aus dem Hauptstadtstudio.
Nun sind auch Reisen in das beliebte Touristenziel Dubai betroffen. Das Auswärtige Amt rät von Reisen dorthin ab. Ebenso wie nach Saudi-Arabien, Bahrain, Katar, Kuwait, Oman und Jordanien. Es kann in diesen Ländern jederzeit dazu kommen, dass der Luftraum gesperrt wird. Außerdem werden Reisende aufgefordert, besonders an belebten Plätzen und bei großen Veranstaltungen vorsichtig zu sein. Größere Menschenansammlungen sollte man meiden, so die Hinweise des Auswärtigen Amts. Schon seit gestern gilt eine noch höhere Warnstufe für Reisen nach Israel, genauso für den Iran. Deutsche, die im Iran wohnen, sind schon aufgefordert worden, das Land zu verlassen. In Ländern mit Reisewarnungen sollen sich deutsche Staatsangehörige auf die Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts schreiben lassen, damit sie im Ernstfall schnell erreicht werden können. Bundesaußenminister Johann Wadephul ist zurzeit im Nahen Osten unterwegs. Er forderte jetzt alle Deutschen in der Region auf, die Reisewarnungen eng zu verfolgen.
Das Auswärtige Amt rät aus Sicherheitsgründen von Reisen in den Nahen Osten ab, Efi Seibert informierte. In den USA wollen heute tausende Menschen gegen die Politik ihres Präsidenten protestieren. In nahezu allen Bundesstaaten sind Demonstrationen geplant, auch in Washington. Ja, und dort wird Donald Trump selbst heute eine Militärparade abnehmen. Anlass dafür ist der 250. Geburtstag der US-Streitkräfte. Dass dieses Datum auf seinen heutigen 79. Geburtstag fällt, das sei reiner Zufall, heißt es aus dem Weißen Haus aus Washington. Ralf Borchardt.
Mehr als 6000 Soldatinnen und Soldaten, 150 Militärfahrzeuge einschließlich Panzer und 50 Flugzeuge und Hubschrauber sollen an der Parade in Washington beteiligt sein. Und der wichtigste Mann im Publikum hat
11:09 RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Schwarzheide und Klettwitz liegen Reifenteile auf der Fahrbahn.
Sollen an der Parade in Washington beteiligt sein. Und der wichtigste Mann im Publikum hat an diesem Tag selbst Geburtstag, den 79. Donald Trump. Vor einigen Tagen wurde der Präsident gefragt, was die ganz normalen Amerikanerinnen und Amerikaner von dieser Parade mit nach Hause nehmen sollten. Ich möchte, dass sie am Ende mitnehmen, wie großartig unser Land, wie großartig unser Militär ist, so Trumps Antwort. Er habe rund um die jüngsten D-Day-Feierlichkeiten zum Gedenken an die Landung der Alliierten in der Normandie 1944 mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und anderen Staats- und Regierungschefs telefoniert, auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin, so Trump weiter. Alle würden feiern, Paraden abhalten, nur die USA nicht, obwohl doch die USA den Zweiten Weltkrieg und auch den Ersten Weltkrieg gewonnen hätten. Da habe er gesagt, auch wir sollten feiern. Der Politikwissenschaftler Peter Fever von der Duke University betont, trotz des großen Stellenwerts der Streitkräfte in der US-Gesellschaft seien Militärparaden mit dem zur Schaustellen von Material selten. Die letzte große Parade in Washington D.C. fand 1991 statt.
That was the case, say, after Desert Storm.
Das war nach der Operation Desert Storm, so Fever im Radiosender NPR. Also nach dem Golfkrieg, den die USA gegen den Irak unter Saddam Hussein, nach dessen Invasion Kuwaits, geführt hatten. Typisch amerikanisch sei dagegen, dass bei großen Sportereignissen wie dem Super Bowl Kampfflugzeuge über das jeweilige Stadion fliegen. Was die jetzige Militärparade besonders umstritten macht: während in Washington Panzer zur Schau gestellt werden, sind in Los Angeles Nationalgarde und US Marines im Einsatz, um Trumps harte Migrations- und Abschiebepolitik zu untermauern. Den Politikwissenschaftler Chris Adelson von der American University macht das einigermaßen fassungslos.
On his birthday, a military parade, tanks in the city of Washington, D.C.
An seinem Geburtstag Panzer im Zentrum von Washington, D.C. Das wirkt wie aus einem Kinofilm, so Adelson im ARD-Interview. Der Politologe ist ein besonders scharfer Trump-Kritiker. Für ihn will Trump sich zum König machen.
Donald Trump wants to make himself a king.
Er glaubt, Regeln gelten für ihn nicht. Er glaubt, er kann machen, was er will, so Adelson. Wenn der Präsident das Militär in Los Angeles einsetzen kann, wo es absolut keinen Grund dafür gibt, dann will er sich in dieser Art der Machtausübung zum Diktator machen, zu einem amerikanischen Putin, Orban, Erdogan, vielleicht einem amerikanischen Xi, so Adelson in Bezug auf die Staats- und Regierungschefs Russlands, Ungarns, der Türkei und Chinas. In zahlreichen Städten der USA sind für den heutigen Samstag Proteste geplant, viele unter dem Motto No Kings, keine Könige. Donald Trump hat angekündigt, Protestierenden im Umfeld der Militärparade in Washington mit allergrößter Härte zu begegnen.
Aus Washington berichtete unser Korrespondent Ralf Borchardt. Unfälle, Krankheiten, Transplantationen. Täglich werden in Deutschland rund 15.000 Blutkonserven benötigt. Das heißt, alle 7 Sekunden ist ein Mensch auf die Spendebereitschaft eines anderen angewiesen. Doch gerade jetzt im Sommer, da drohen Engpässe. Der heutige Weltblutspendetag will auf dieses Problem aufmerksam machen und für mehr Blutspenden werben. NDR-Reporterin Nele Rüssler war in Hamburg unterwegs und hat dort einen Mann getroffen, der sich freiwillig schon etliche Male hat pieksen lassen.
Matthias Miet spendet seit 25 Jahren Blut. Alle 3 Monate kommt er ins Blutspendezentrum des Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Unmittelbar nach der Spende merke ich schon so ein kleines schummriges Gefühl im Kopf, aber das geht auch schnell wieder weg. Und bisher hat es mir nur gut getan.
Vor der Spende werden sein Blutdruck und Fieber gemessen. Außerdem kontrolliert man, ob ausreichend rote Blutkörperchen vorhanden sind. Nur wenn das alles in Ordnung ist und kein Eisenmangel vorliegt, darf er spenden. Dann geht es für circa 10 Minuten auf die Liege. Ein 1/2 Liter Blut wird entnommen, eine unbedenkliche Menge.
Es gibt Menschen, die sich geradezu belebt und inspiriert fühlen, wenn sie bei der Blutspende waren. Und es gibt doch den einen oder anderen, der sagt, auch jetzt für den Abend nehme ich mir jetzt nicht nochmal das Zirkeltraining im Fitnessstudio vor, sondern lege mich auf die Couch und lege die Füße hoch und morgen bin ich wieder der Alte.
Erklärt der Transfusionsmediziner Sven Peine vom UKE. Nach einer Blutspende macht der Körper sich sofort daran, das Blut zu ersetzen. In den Gefäßen wird innerhalb von Minuten bis Stunden der Flüssigkeitsanteil des Bluts durch Wasseraufnahme aus der Nahrung und dem Gewebe ersetzt. Die Nieren registrieren den gesunkenen Sauerstoffgehalt im Blut und schütten das Hormon Erythropoietin aus, besser bekannt als EPO. EPO stimuliert die Blutstammzellen im Knochenmark. Diese beginnen, neue Blutzellen zu bilden.
Die roten Blutkörperchen, die Sauerstoffträger, auf die es uns ja besonders ankommt, die sozusagen der essentielle Bestandteil sind, füllen sich über die nächsten 4 bis 6 Wochen komplett wieder auf und alles ist wieder so wie vorher.
Bei Menschen, die häufig Blut spenden, verbessert sich dieser Prozess der Blutneubildung. Das konnten die Stammzellforscher am Deutschen Krebsforschungszentrum jetzt nachweisen, sagt Andreas Trump vom Krebsforschungszentrum Heidelberg.
Also in den vielen Spendern haben wir bestimmte Genveränderungen gesehen. Die haben wir auch genau charakterisiert. Und es zeigte sich, dass durch diese Genveränderungen die Blutzellen schneller auf Blutverlust reagieren und dadurch auch schneller das Blut regenerieren können.
Blutspenden hat weitere Vorteile. So ergab eine Studie der Charité Hinweise, dass regelmäßiges Blutspenden bei Menschen mit Bluthochdruck diesen senken kann. Außerdem wird das Blut der Spender bei jeder Spende auf verschiedene Auffälligkeiten und Erkrankungen untersucht. Ein kostenloser Gesundheitscheck-up. Blut spenden darf jeder gesunde Mensch ab 18, der mindestens 50 Kilo wiegt. Männer dürfen alle 2 Monate spenden, Frauen alle 3. Eine Altersbeschränkung nach oben gibt es für das Blutspenden nicht mehr.
Nele Rösler war das über den heutigen Weltblutspendetag und hier geht's weiter jetzt mit Carsten Steinmetz.
RBB 24 Inforadio Sport.
Das Champions League Final Four Turnier der Männer in Köln ist das Highlight im europäischen Vereinshandball. 20.000 Zuschauer werden jeweils heute und morgen live dabei sein, wenn mit den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg 2 Teams aus der Bundesliga nach Europas Handballkrone greifen. Die Füchse gehen als frisch gekürter deutscher Meister mit besonders viel Rückenwind an den Start, berichtet Handballreporter Daniel Neuhaus.
Die Füchse kommen schwerelos nach Köln.
Der ganz große Druck ist erstmal abgefallen. Der schwierigste Titel in meinen Augen im Welthandball ist gewonnen, die deutsche Meisterschaft. Deswegen ist man jetzt schon erstmal erleichtert, auch wir natürlich.
Sagt Berlins Sportvorstand Stefan Kretschmer. Am vergangenen Wochenende haben die Füchse Berlin die erste Meisterschaft ihrer Vereinsgeschichte eingetütet. Jetzt soll der erste Champions League-Titel folgen.
Wir haben uns fürs Final Four qualifiziert. Und wenn wir schon mal da sind, dann können wir es auch gewinnen.
Die Feierfüchse aus Berlin würden ihre Meisterparty am liebsten verlängern. Doch erstmal ist Arbeit angesagt. Im Halbfinale gegen den französischen Vertreter aus Nantes. Den Außenseiter bei diesem Final Four. Doch was heißt das schon, Stefan Kretschmer?
Das ist das Final Four der Champions League und oft hat man schon gesehen, dass auch der Underdog oder der vermeintliche Underdog dieses Turnier gewinnen kann.
Füchse-Trainer Jaron Siewert geht die Aufgabe selbstbewusst an.
Wir rennen die Gegner meistens kaputt und spielen auch einen sehr, sehr attraktiven Handball. Das sind die Zutaten am Finalwochenende bei so einem Final Four, um einen Sieg zu spielen.
Im Finale könnte es dann zum deutschen Traumduell gegen den SC Magdeburg kommen. Wenn die Magdeburger ihre Mammutaufgabe im Halbfinale auch erfolgreich lösen können. Der Gegner, Rekordsieger und Titelverteidiger FC Barcelona.
Wir reden jetzt hier über das größte Vereinshandballturnier der Welt. Ne? Die 4 Mannschaften, die da dabei sind, die haben es verdient und die haben auch alle die Möglichkeit, die Champions League zu gewinnen. Deswegen war das Los auch völlig egal. Aber vom Klang und vom Sound ist halt der FC Barcelona mal was ganz Besonderes.
Und Barcelona ist ein Gegner, der Magdeburg und Trainer Bennett Wiegert liegt. Vor 2 Jahren besiegten die Magdeburger Barcelona im Halbfinale und holten am Tag danach den Champions League-Titel. Magdeburg und Berlin in Köln. 2 deutsche Teams wollen ihrer Geschichte an diesem Wochenende das nächste große Highlight hinzufügen. Den Sieg beim Champions League Final Four 2025.
Füchse gegen Nantes ab 15 Uhr heute Inforadio überträgt komplett live. Tennis: beim Rasenturnier in Stuttgart trifft Alexander Zverev heute im Halbfinale auf Ben Shelton aus den USA. Das Spiel ist für 14 Uhr angesetzt. Zverev hofft auf seinen 25. Turniersieg auf der ATP-Profitour. Bei den Damen beginnen heute die Berlin Tennis Open auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß. Zum Auftakt stehen Qualifikationsspiele auf dem Programm. Auch hier wird auf Rasen gespielt als Vorbereitung auf das Grand Slam Turnier in Wimbledon. Und soweit der Sport mit Carsten Steinmetz.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Dokumentale heißt jetzt tatsächlich Doxumentale, aber das ändert nichts daran, dass es eines der interessantesten der um die 50 Medienfestivals auf dem Berliner Festivalkalender ist. Herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin Abgedreht hier im rbb24 Inforadio. Der weltweite Kunstgigant Documenta hatte also ein Problem damit, dass es ein kleines Berliner Festival für nicht-fiktionales Erzählen gibt, das Dokumentale heißt. Zwar haben sich die Kassler damit ziemlich lächerlich gemacht, aber trotzdem musste zum Start der zweiten Dokumentale-Ausgabe hier in Berlin das Festival in Doxumentale umgetauft werden. Am Programm ändert sich nichts, mit oder ohne X. Mehr dazu am Ende von Abgedreht. Außerdem im Gespräch heute das Regieduo Ole Elfenkemper und Katrin Sebert über ihren Dokumentarfilm An Hour from the Middle of Nowhere, der auch zu den Kino-Neustarts der Woche gehört. Und mit denen geht es jetzt los im Überblick. Es ist schon lange nicht mehr nur ein Trend, sondern fast schon ein Muss oder je nachdem, wie man es sieht, eine Masche. Was mal als Trickfilm erfolgreich war, wird irgendwann ganz einfach noch einmal als Realfilm neu gedreht. Nach Schneewittchen und Lilo und Stitch allein in diesem Jahr gibt es nun auch noch ein Remake von Drachenzähmen leicht gemacht, der vor etwas über 20 Jahren zum Überraschungserfolg wurde. Die Story ist dementsprechend bekannt. Auf der von Drachen heimgesuchten Wikingerinsel Berg wird der mächtige Sohn des Dorfoberhaupts zum Helden und Drachenzähmer.
Was willst du jetzt machen?
Wahrscheinlich irgendwas Dummes.
Das wäre ja nichts Neues.
Dann irgendwas Verrücktes. Es liegt an uns.
Uns?
Bleib bei mir.
Okay, mein Freund, bist du bereit?
An der Geschichte selbst gibt es natürlich nichts auszusetzen. Die ist genauso gut, abenteuerlich, witzig und spannend wie das Original. Was aber nicht so gut funktioniert, sind die echten Schauspielerinnen und Schauspieler in der natürlich auch am Computer entstandenen Bergumgebung und vor allem bei der viel zu schnellen und hölzern wirkenden Umherfliegerei auf Drachenrücken. Trotzdem macht Drachenzähmen leicht gemacht immer noch Spaß, aber einen Mehrwert im Vergleich zum Original, den gibt es nicht. Mit dem Dokumentarfilm An Hour from the Middle of Nowhere von Ole Elfenkemper und Katrin Sebert begibt man sich in die Wälder des US-Bundesstaates Georgia, wo nahe der Kleinstadt Lumpkin das zweitgrößte Abschiebegefängnis der USA liegt. Wer hier gelandet ist, hat kaum eine Chance mehr, legal amerikanischen Boden zu betreten. Der Film ist vor allem auch ein Porträt des Anwalts Marty Rosenbluth, der zu den wenigen gehört, die sich dort für die Rechte der Inhaftierten auf der Abschiebebank einsetzen. Wie aussichtslos seine Arbeit zu sein scheint und wie wichtig sie genau deswegen ist, das macht der einfühlsame, leise Dokumentarfilm eindrucksvoll spürbar. An Hour from the Middle of Nowhere. Der Schmetterlingseffekt einer internationalen Sicherheitskonferenz, die vor 50 Jahren dann eben doch die Welt veränderte. Darum geht es dem finnischen Dokumentarfilmer Arthur Frank in seinem Film Der Helsinki-Effekt. Er hat sich auf Spurensuche im Archivmaterial der KSZE-Konferenz begeben und ergründet dabei mit feinem Witz und in der deutschen Fassung mit der Stimme von Bjarne Mädel, welche diplomatische Schwerstarbeit dieses groß angelegte Zusammentreffen der Nationen war und was man daraus gelernt haben könnte.
Vielleicht, dass ich Diplomatie, Dialog und Verhandlungen so unvollkommen, extrem langwierig oder frustrierend sie auch immer sein mögen, eigentlich ganz schön finde.
Nicht nur die Konferenz selbst wird so zu einem lebendigen und hoffnungsvollen Stück Geschichte und sorgt für nostalgische Diplomatie-Sehnsuchtsgefühle. Lebendig werden auch per KI-Stimme einige der großen politischen Akteure dieser Zeit in vertonten Mitschriften und Geheimdokumenten von damals. Eine amüsante Geschichtsstunde und Ode an die Diplomatie. Der Helsinki-Effekt. Das waren die Kino-Neustarts der Woche im Überblick. In An Hour from the Middle of Nowhere zeigt das junge Regieduo Katrin Sebert und Ole Elfenkemper den Bürgerrechtsaktivisten und Anwalt Marty Rosenbluth bei seiner Arbeit. Ausgangspunkt für diesen Film war ein Artikel über eines der größten Abschiebegefängnisse der USA nahe eines entlegenen Orts in Georgia.
Die Chance, wenn du dann da eingeknastet bist in diesem Detention Center, dann sind die Chancen natürlich für Freilassung sehr, sehr gering.
Genau. Und da war so ein Bild drin in diesem Artikel von Lumpkin, von diesem Ort. Und das sah so verlassen aus und irgendwie so kurios. Und da sind wir irgendwie hängen geblieben. Haben ein bisschen nochmal recherchiert im Internet und haben Marty tatsächlich auf Facebook gefunden.
Marty Rosenbluth war lange selbst Dokumentarfilmemacher, bevor er sich irgendwann sagte, ich will keine Filme mehr machen über Menschen, die etwas Gutes tun. Ich will selbst etwas tun. Also fing er mit fast 50 Jahren an, Jura zu studieren, wurde Anwalt und setzt sich seit einigen Jahren nun schon vor allem für die Rechte der Menschen ein, die in Lumpkin festgehalten werden. Begonnen hat das Regieduo, das auch privat ein Paar ist, die Arbeit am Film sogar noch vor Corona und unter Trump. Für das, was sie erzählen und für den Alltag von Marty Rosenbluth macht es aber kaum einen Unterschied, dass Trump nun wieder an der Macht ist.
Also wir glauben prinzipiell, dass wenn wir jetzt noch mal einen Film über Marty machen würden, seine Arbeit hat sich jetzt nicht so sehr verändert. Was unter Trump jetzt natürlich noch ein größeres Problem ist, dass er jetzt natürlich die Leute angreift oder versucht abzuschieben, die eigentlich mal legal ins Land gekommen sind, ne? Die unter der Biden-Regierung dann einen bestimmten Schutz bekommen haben.
Ist es eine traurige Wahrheit auch, dass sich nicht so viel verändert? Und das ist Martys Credo auch immer, was er immer wieder sagt. Leute, es ändert sich nichts, egal wer da oben sitzt, egal wer an der Macht ist. Meine Arbeit sieht immer gleich aus.
Katrin Seewert und Ole Elfenkemper, ihr Film An Hour from the Middle of Nowhere, jetzt im Kino. Kino und noch viel, viel mehr gibt es seit Mitte der Woche mit der zweiten Dokumentale, die jetzt Doxumentale heißen soll, weil die Documenta in Kassel nichts Besseres zu tun hatte, als sich um so einen Quatsch zu kümmern. Am Festival selbst von Anna Ramskogler-Witt und Vivian Schröder und dieser herrlichen Programm-Wundertüte des nicht-fiktionalen Erzählens ändert das aber zum Glück nichts.
Something is there.
Let it come to you.
Kino nicht nur im Kino, sondern auch im Zeiss Planetarium, im Kater Blau oder der Skatehalle, Virtual Reality, Lesungen, Konzerte, Partys, Podcasts und sogar Aikido-Sessions in den Atelier Gardens, dem Festivalzentrum am südlichen Rand des Tempelhofer Feldes, nur eine von 18 Festival-Locations. Fast immer, so Anna Ramskogler-Witt, geht es auf der Dokumentale um ein Spiel mit den unterschiedlichsten und manchmal auch ungewohnten dokumentarischen Erzählformen. Für jeden ist etwas dabei und wer für das eine kommt, der bleibt dann im besten Fall für das andere, so Vivian Schröder.
So versuchen wir, die Welt größer aufzumachen, die Leute neugierig zu machen und einzuladen, herzukommen und zu entdecken.
Wie und wo etwas erzählt wird, ist auf der Dokumentale fast so spannend wie das, was erzählt wird.
Just know that we will stand behind you.
And then the magic happens.
Wer allerdings einen thematischen roten Faden sucht, der wird enttäuscht. Die Vielfalt selbst ist hier das Programm. Fotoausstellungen, Podcasts live vor Publikum, ein ausgewähltes Kinderprogramm sowie verschiedene Workshops. Und dazu Dokumentarfilme, deren Themen von syrischen Fluchtgeschichten über das Porträt eines queeren Rabbis bis zu Schallplattensammlern im früheren Jugoslawien oder der ersten US-Amerikanerin im All reichen. Die Dokumentale ist schon im zweiten Jahr nun die erste Adresse für alles, was nicht-fiktionales Erzählen angeht. Und dazu gibt es Genuss und Begegnungen.
Ich freue mich auf eine Lesung auf der Dachterrasse in den Ateliergans mit Blick übers Tempelhofer Feld und einem Glas Weißwein in der Hand.
Auf die ganzen Menschen, auch neue Menschen, die ich kennenlernen werde, da freue ich mich sehr drauf.
Die zweite Dokumentale jetzt also mit ausgeixtem K als Doxumentale bis zum 22. Juni noch. Das war Abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
Werbung.
Deine Mutter hätte abtreiben sollen? Missgib. Krass. Wie kann man so einen Kommentar schreiben? Naja, ist halt Internet. Aber da muss man doch was gegen tun. Und was? Allein kann ich nichts ausrichten. Muss ja auch nicht ich machen. Gibt ja genug andere, die das lesen.
Hass im Netz verschwindet nicht, wenn wir die Augen verschließen. Lasst uns hinschauen und handeln. Werde auch du Teil der Telekom-Initiative gegen Hass im Netz. Telekom.
Auf unsere Natur, auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
Heute gibt's Pizza. Eine runde Genuss. Herzhaft lecker. Mit Käse und Salami. Der neue Brutzler Pizza-Style von Wiesenhof. Mann, ist das eine Wurst.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring in Richtung Dreieckhafenland. Zwischen Dreieckwerder und Leest 90 Minuten Stau an einer Baustelle. Und Richtung Dreieckwerder dauert es zwischen Potsdam Nord und Vöben 20 Minuten länger. A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Kremmen und Raststätte Linumer Bruch ist nach einem Unfall die rechte Spur gesperrt. Sie benötigen bis zu 10 Minuten länger. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberlandstraße und Spätstraße voll gesperrt wegen Bauarbeiten. Vor dem gesperrten Abschnitt müssen Sie jeweils bis zu 30 Minuten mehr Zeit einplanen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Israel und der Iran fliegen weiter gegenseitige Angriffe mit Raketen und Drohnen. Einschläge gab es unter anderem im Raum Tel Aviv. Auch aus der iranischen Hauptstadt Teheran wurden Explosionen gemeldet. Weiter hieß es, man habe viele israelische Drohnen abgefangen. Zuvor hatte Israel im Iran nach eigenen Angaben eine weitere Atomanlage zerstört. Bei den israelischen Angriffen wurden laut iranischen Behörden im Land Dutzende Menschen getötet und Hunderte verletzt. In Israel ist von 2 Toten die Rede. Die iranische Regierung sieht nach dem israelischen Großangriff offenbar keinen Sinn mehr in den Atomverhandlungen mit den USA. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Vertreter Washingtons und Teherans sprechen seit rund 2 Monaten wieder über das iranische Atomprogramm. Für morgen war in Oman eine neue Gesprächsrunde angesetzt. Offiziell abgesagt wurde sie bisher nicht. Unionspolitiker drängen weiter auf eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Fraktionschef Spahn reicht das geplante Freiwilligenmodell nicht aus. Jan Busche.
Es müsse jetzt eine Struktur bei der Bundeswehr geschaffen werden, die eine schnelle Rückkehr zur Wehrpflicht möglich macht, sagte Spahn der Rheinischen Post. Der Wehrbeauftragte des Bundestags Otte schlägt vor, noch in diesem Jahr ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden. Wenn eine Wehrpflicht tatsächlich kommt, stellt sich eine weitere Frage. Gilt diese dann für Männer und Frauen? Erstmal nur für Männer, findet Fraktionschef Spahn. Die frühere Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer meint dagegen in der Berliner Zeitung, wegen des Geburtenrückgangs könne auf keine Gruppe verzichtet werden.
Bundesumweltminister Schneider hat an die Bahn appelliert, die Familienreservierung in Zügen zu erhalten. Der SPD-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, für die Umwelt sei es wichtig, dass Bahnfahren attraktiv bleibe. Familien wollten zusammensitzen und müssten sich das auch leisten können. Bislang kostete die Familienreservierung pauschal 10,40 Euro. Ab morgen muss für jedes Kind extra gezahlt werden. In Berlin findet an diesem Wochenende der lange Tag der Stadtnatur statt. Die Stiftung Naturschutz lädt zu mehr als 500 Veranstaltungen ein. Tatjana Brasching, RBB 24.
Ob eine nächtliche Fledermauspirsch auf dem Friedhof, eine Kajaktour durch urbane Wasseradern oder Wildkräuterexkursion im wildgewordenen Park der Preußen. Allein der Blick in den Veranstaltungskalender zeigt, wie unterschiedlich Natur in Berlin gelebt, genutzt und geschützt wird. Der lange Tag der Stadtnatur beginnt heute um 13 Uhr und endet morgen Abend. Für einige Programmpunkte sollte man sich vorher online anmelden.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viel Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin-Spandau 23 und in Jüterbog 22 Grad. Morgen zunächst sonnig, im Verlauf wolkiger und ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen, bei 27 bis 33 Grad. Die Zeit, es wird 11.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Zur Sendung begrüßt Sie herzlich Gerd Dehnel. Willkommen. Unsere beiden Reportagen drehen sich heute ganz um grüne Technologien in der Region und um Hürden ganz unterschiedlicher Art, die bei ihrer Durchsetzung im Weg stehen können. Mit Strom etwa lässt sich viel Geld verdienen. Da herrscht gerade Goldgräberstimmung in Deutschland. Jedes Jahr geht mehr Strom aus Wind und Sonne ins Netz. Die Schwankungen zwischen Angebot und Nachfrage sind naturgemäß groß. Nicht immer weht der Wind und nachts scheint die Sonne garantiert nicht. Also sind Speicher sehr gefragt. Wer jetzt in Batteriespeicher investiert, kann an diesen Schwankungen pures Geld verdienen. Entsprechend groß ist das Interesse und heftig in Bewegung auch die Energiewende. Wie das zusammenhängt, mein Kollege Andreas Rausch aus unserem Cottbusser Studio erzählt es Ihnen.
Spreewaldruhe, Kahnfahren, sorbische Trachten und Gurken als Markenzeichen. All das verbindet man mit Lübbenau. Eines dagegen kaum noch, Lübbenau als Energiezentrum. Hier stand Europas größtes Braunkohledampfkraftwerk. Die 7 markanten Schlote direkt an der Autobahn A13 waren von weithin nicht zu übersehen. Mitte der 90er Jahre wurden Kraftwerk samt Schornsteinensemble gesprengt. 30 Jahre später erlebt Lübbenau nun als Energiehotspot seine Renaissance. Das alte Umspannwerk mit vielen abgehenden Stromleitungen wird ertüchtigt, fit gemacht für die Zukunft mit erneuerbaren Energien und zugehörigen Speichern. Für den sichtbar stolzen Bürgermeister Helmut Wenzel schließt sich damit ein Kreis.
Wir haben hier gemeinsam in der Kohlezeit Energie erzeugt für die Republik, für die Region und hatten natürlich durch die Devastierung von Dörfern auch sicherlich große Schäden angerichtet, auch Umwelteinflüsse durch die Tagebauabsenkung. Und zukünftig, oder wir sind schon dabei, wird die Lausitz auch ein großer Energieversorger wieder werden, weil wir die Flächen haben für PV-Freiflächenanlagen, für Windkraftanlagen. Der endgültige Verbraucher sozusagen, den interessiert ja eigentlich gar nicht, wo der Strom aus seiner Steckdose herkommt. Er macht sich darüber auch keine Gedanken. Ja, wir gehören auch mit dazu, ähnlich wie die Lausitz, dass wir wieder ein wichtiger Energiestandort werden.
Der Ortsteil Rago wird Geschichte schreiben. Hier soll ein PV, also ein Photovoltaikpark, entstehen, ergänzt durch einen Batteriegroßspeicher mit einer Leistung von 800 Megawatt. Ausreichend, um fast 2 Millionen Haushalte zu versorgen. Jens Schmidhammer vom zuständigen Projektentwickler DCES.
Es ist durchaus kein Standardprojekt für uns, sondern es ist schon eins der sehr großen Projekte. Die Größenordnung, die vorgesehen ist, ist 500 Megawatt, ja, mit einer sogenannten Zwei-Stunden-Regelung. Das bedeutet, dass für 1000 Megawattstunden Speicherkapazität zur Verfügung gestellt wird.
Im Batteriegeschäft winken hohe Renditen. Grund dafür sind die Schwankungen im Stromangebot. Je mehr Wind- und Sonnenanteil im Netz ist. Damit lässt sich gut Geld verdienen.
Das Geschäftsmodell besteht ganz simpel darin, Strom billig einzukaufen und möglichst teuer wieder zu verkaufen. Ja, im Ergebnis führt dies aber zu einer Anpassung der Strompreise, weil im Moment es so ist, dass in Ausreißermomenten extrem hohe Preise gezahlt werden müssen, weil kein Strom verfügbar ist und irgendwo besorgt werden muss. Im Grunde führt es eigentlich zu einer Glättung dieser Preiskurve.
Rago ist ein Beispiel für die Goldgräberstimmung, die gerade Land auf, Land ab um sich greift. Die Technologien haben sich entwickelt, die Speicherkapazitäten steigen, die Preise für Batterien wiederum sinken. Jetzt werden die Hotspots, wo Stromerzeugung und Einspeisemöglichkeit nah beieinander sind, aufgeteilt. Der Energiewirtschaftler Felix Müskens von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg.
Was wir im Moment schon sehen, ist tatsächlich, dass sich die Preise halbiert haben in den letzten Jahren und damit gibt es auch viel Interesse daran, Batterien zu bauen. Wirklich im Gigawatt-Bereich, also mehr als 200 Gigawatt Netzanschlussbegehren. Das ist eine Riesenmenge. Die Spitzenlast in Deutschland liegt bei 85 Gigawatt.
Aber es gibt auch heftige Debatten um die Projekte. Die Batterien sind in Container eingebaut und die brauchen viel Platz. Auch in Rago, zur Freude der Flächeneigentümer. Es winken sechsstellige Pachterträge. Die Stadt brachte eine Poolbildung ins Gespräch. Von den Erträgen sollten alle Anrainer profitieren, nicht nur der Glückspilz, dem die auserwählte Fläche gehört. Und eine Bauplanung sollte Wildwuchs auf dem Filetareal verhindern. Stattdessen geordnete Entwicklung. Beides wurde heftig diskutiert in der Stadt. Am Ende scheiterte die Vergesellschaftung der Erträge, aber die Planung, die wird aufgesetzt. Thilo Christiansen sitzt für BVB Freie Wähler in der Stadtverordnetenversammlung Lübbenau.
Was wir als kritisch angesehen haben, war die Einmischung der Stadt mit dem Bebauungsplan und diese Regulierung durch die Poolbildung, die angedacht war. Da es, wie Sie schon erwähnt haben, die Grundstückseigentümer nicht voll generieren könnten an den Pachten, die zu erzielen waren, sondern man wollte das auf alles verteilen, ähnlich so wie die Sozialisten früher das gemacht haben. Und das haben wir kritisch betrachtet und natürlich dadurch, dass der Bebauungsplan jetzt beschlossen werden soll, ist natürlich auch die zeitliche Komponente. Man hätte das alles schon viel, viel schneller haben können. Die Investoren, die hätten das auch alleine regeln können, ohne den Bürokratiewahnsinn und ohne die Regulierung der Stadt.
Das sieht der Bürgermeister anders und ist am Ende zufrieden, dass zumindest die Bauplanung ins Laufen kommt. 2027, sagt er, soll das Projekt dann ans Netz. Auch mit einem erklecklichen Ertrag für den kommunalen Haushalt, sagt Helmut Wenzel, ohne konkrete Zahlen zu nennen.
Selbstverständlich ist das eine wichtige Einnahme. Ich habe immer schon unter den heutigen Stern der Finanzausstattung beim Land Brandenburg, wir wissen ja, wird ja momentan diskutiert, werden die Einnahmen aus regenerativen Energien den Kommunen vielleicht helfen, dass sie ihr Niveau halten können. Es wird keine zusätzlichen Einnahmen geben. Nach den über mehr als 7 fetten Jahren kommen jetzt die mageren Jahre. Das merkt man ganz deutlich. Und dann tun diese Einnahmen aus solchen Investitionen gut.
Das Umspannwerk Rago ist eines von insgesamt 80 im Netzbereich von 50 Hertz. Dem Chef von 50 Hertz Transmission, Dirk Biermann, liegen für jeden dieser Standorte Anfragen für Batteriespeicher vor. Dazu kommen viele weitere Anfragen jenseits der Einspeise-Hotspots. Eine enorme Herausforderung für ihn, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen es dem Netzbetreiber schwer machen, netzdienlich darüber zu entscheiden.
Aus unserem Netz fließen ungefähr 15 Gigawatt Strom Richtung der Stromkunden, Richtung der Verbraucher. Die Batteriespeicher, die an unser Netz dran wollen, haben 100 Gigawatt. Also da sieht man schon, dass die Größenverhältnisse ein wenig merkwürdig sind, denn wir bauen ja eigentlich kein Netz für Batteriespeicher, sondern wir bauen ja ein Netz, um damit Kunden mit Strom beliefern zu können. Und jetzt ist es so, dass es relativ unglückliche rechtliche Rahmenbedingungen im Moment in Deutschland gibt, die noch aus alter Zeit stammen, als es konventionelle Kraftwerke gab, aber eigentlich keine Batteriespeicher. Und die zwingen uns dazu, Batteriespeicheranfragen nach dem sogenannten Windhundprinzip zu bearbeiten. Also wer zuerst kommt, und das geht dann im Prinzip nach Poststempel, der wird auch zuerst bearbeitet.
Für Lübbenau seien die Vorabsprachen allerdings schon auf gutem Weg. Weiter südlich liegt Schwarze Pumpe, auch ein Dinosaurier der Energieregion Lausitz. Noch heute steht hier ein Leerk-Großkraftwerk. Es wird das letzte sein, was mit dem Kohleausstieg 2038 in Brandenburg abgeschaltet wird. Längst hat in Schwarze Pumpe die Zukunft begonnen. Im Schatten des Kraftwerks arbeiten 5000 Menschen in unterschiedlichsten Branchen. Auch am Bau von leistungsstarken Großspeichern. Innovation inklusive. Speisesalz statt Lithium oder Kobalt will die Firma Altec als Basis für ihre Batterien verwenden. Standortchef in Schwarze Pumpe ist Carsten Baumeister.
Wenn wir über die Salzbatterie reden, dann ist das das CERenergy, keramische Energieprojekt, wo wir gemeinsam mit dem Fraunhofer ein Joint Venture haben und am Fraunhofer-Institut die Pilotanlage aufgebaut haben. Dort haben wir seit November unser Battery Pack auch am Test. Und wir haben Prüfergebnisse, die deutlich über unseren Erwartungen liegen, die uns zeigen, wir sind genau auf dem richtigen Weg mit dieser Batterie.
Selbst bei den Kosten, glaubt Baumeister, werde man der Batteriedominanz von China Paroli bieten können und kräftig in der Energiewende mitmischen. Was global gerade für Unsicherheiten sorgt, kommt Altec zugute. Trumps Zollpolitik, Europas Streben nach Eigenständigkeit auch bei Energiegroßspeichern, nur hinken auch hier die Regularien den Ambitionen hinterher, sagt er.
Also die EU sagt ja auch, sie will unabhängige Wertschöpfungsketten in Europa errichten. Dazu müssen allerdings dann auch die Voraussetzungen geschaffen werden, sowohl von der gesetzlichen Lage als auch von der Fördergrundlage. Und da befinden sich sowohl die EU als auch der Bund noch in einer Findung. Und dieser Prozess ist für alle noch nicht sichtbar. Wir wissen, dass es so kommen muss. Ich muss das mal so deutlich sagen, um uns unabhängig aufzustellen und dass man sich auf langjährige Partner mit dem, wie die USA nicht unbedingt verlassen kann, sehen wir jetzt. Dazu ist es aber auch wirklich notwendig, eine Strategie zu haben, die langfristig auch für die Unternehmungen oder für die Unternehmer klar erkennbar ist.
Im boomenden Batteriegeschäft mischen viele mit. Auch Ostdeutschlands größter Kohlekonzern, die LEAG. Einen Tagebau betreibt man noch in Brandenburg, zwei Kraftwerke dazu. Dabei bleibt es nicht. Das Unternehmen hat Thomas Brandenburg an die Spitze der Tochter Clean Power geholt. Der hatte einst in Leipzig für die Stadtwerke den Bau von Deutschlands erstem wasserstofffähigen Heizkraftwerk geleitet.
Jetzt konkret bei mir geht es eben halt um zukünftige Geschäftsmodelle, wenn das Lignite-Business, also das Kohle-Business, ausgelaufen ist. Und da das jetzt nicht von heute auf morgen stattfindet, fängt man das jetzt einfach parallel an und sind jetzt hier eben schon vor 5 Jahren oder 6 Jahren, ja, das Projekt ist ja schon seit 2020 scharf, hat man halt geschaut, mit was kann man eigentlich zukünftig in einer dekarbonisierten Energielandschaft noch Geld verdienen und noch weiter als großer Energieversorger wahrgenommen werden. Und da war damals schon absehbar, dass Batteriespeicher eine Rolle spielen. Damals waren die Investitionskosten für diese Projekte noch sehr hoch. Die sind jetzt über die Zeit einfach auch gefallen, so dass sich jetzt neue Möglichkeiten geben, diese Batterien tatsächlich einzusetzen und tatsächlich dann erneuerbare Energien zwischenzuspeichern und hier dann sowohl netzdienlich arbeiten zu können und die Verfügbarkeit oder die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Also auch natürlich für uns wichtig, ein Stück weit auch Geld dabei zu verdienen.
Zu den Batterieprojekten in Schwarze Pumpe und Boxberg kommt ein gigantisches Investitionsprogramm. Allein 9 Millionen Solarmodule will LEAG installieren. Bis 2030 sollen 7 Gigawatt aus regenerativen Quellen auf alten Tagebaukippen erzeugt werden. In etwa so viel wie heute aus Kohle. Der so erzeugte Strom soll in einem intelligenten System gespeichert, verteilt und für andere Zwecke genutzt werden. Kann das große Problem der Energiewende lösen? Also verlässlich Strom bieten, wetterunabhängig, auch in sogenannten Dunkelflauten, wenn längere Zeit kein Wind weht und keine Sonne scheint? Eher nicht, meint Thomas Brandenburg.
Perspektivisch in der Wissenschaft und in den Prognosen, den wir so sehen, und auch in Ländern, die diesen Prozess uns einfach auch schon ein Stück weit vormachen. Wir gucken nach Australien, wir gucken nach Kalifornien, sieht man, dass diese Speicherdauern eher so Richtung 6 Stunden schon gehen. Wenn wir jetzt über so eine ausgeprägte Dunkelflaute reden, reden wir trotzdem über 3-4 Wochen, die im schlimmsten Falle mal einfach die Sonne nicht scheint, typisch November, ne? Also die ganze Zeit Nebel, keine Sonne, kein Wind.
Der Experte von der Cottbusser Universität sieht trotz aller Entwicklung Batterien nicht als Langfrist-Problemlöser.
Kurzfristig werden die Batteriespeicher sehr, sehr hilfreich sein. Die sind einfach eine wunderbare Ergänzung, gerade zur Photovoltaik, und können zum Beispiel den Solarstrom dann in den späteren Abend schieben, wenn die Leute noch Fernsehen schauen oder sonst irgendwie wirklich noch aktiv sind und der Verbrauch immer noch hoch ist, aber die Sonne schon nicht mehr scheint. Und auch in den frühen Morgenstunden können wir dann die Sonne vom Vortag sozusagen noch nutzen, bevor die Sonne wieder aufgeht. Also kurzfristig eine tolle Sache. Langfristig sieht es aber anders aus. Im Bereich dann der sogenannten Dunkelflaute werden die Batterien auch einen Beitrag leisten können. Aber dieser Beitrag ist klein, wenn wir natürlich 2 Wochen lang wenig Sonne und wenig Wind haben. Und wir haben in einer Batterie Strom für 2 Stunden gespeichert. Dann kann man sehr leicht ausrechnen, dass das nicht viel helfen wird.
Um längere Ausfälle in der Stromversorgung zu kompensieren, also die sogenannte Grundlast abzusichern, genügen Batterien also nicht. Dann kann mehr importiert oder mit Backup-Lösungen gearbeitet werden. Letzteres soll hierzulande über wasserstofffähige Gaskraftwerke geschehen, die es aber noch nicht gibt. 10 Gigawatt Leistung wollte die Ampel per Ausschreibung ausloben, quer über die Republik gezogen. Doch die gesetzliche Grundlage, das Kraftwerkssicherheitsgesetz, hat es mit gehöriger Verspätung nicht mehr zum Beschluss gebracht. Nun will die schwarz-rote Bundesregierung die Leistung verdoppeln. 20 Gigawatt Kraftwerkskapazität aus Gas sind angekündigt. Die politische Trägheit allerdings gefährdet die Ziele der Energiewende. So kann man Energiewirtschaftler Felix Müskens durchaus verstehen.
Ob die neuen Gaskraftwerke da die Lösung sein werden, das sehe ich mit einer gewissen Skepsis. Wenn wir heute planen, die zu bauen, dann ist die Bundesregierung vielleicht, wenn sie wirklich schnell ist, im 4. Quartal 2025 soweit, dass wir das Konzept stehen haben. Dann hat die Bundesnetzagentur schon gesagt, dann muss das konsultiert werden mit der Branche. Das dauert dann nochmal 6 Monate. Und dann hat ein Gaskraftwerk, das sagt der BDEW, ungefähr 6 Jahre Bauzeit. Das heißt, wenn wir dann wirklich Mitte nächsten Jahres dann mal vielleicht wirklich Zuschläge haben zum Bau, dann sind wir Mitte 2026, dann dauert es 6 Jahre, bis die Kraftwerke in Betrieb gehen, dann reden wir Mitte 2032. Gleichzeitig wollen wir 2045 ein klimaneutrales Wirtschaftssystem haben, und die meisten Experten, unter anderem die Internationale Energieagentur, sagen, das Stromsystem muss eigentlich 5 bis 10 Jahre früher klimaneutral sein. Das heißt also, dann müsste man, wenn man dem folgt, 2035 ein klimaneutrales Stromsystem haben. Ja? Und dann müsste also ein Gaskraftwerk, was 2032 in Betrieb geht, 2035 wieder rausgehen oder auf Wasserstoff umrüsten. Und da haben wir uns wirklich mittlerweile in eine schwierige Situation gebracht. Da ist der gordische Knoten mittlerweile wirklich schwer zu durchschlagen.
Der Kohleausstieg soll 2038 abgeschlossen sein. Dann muss das System auch ohne funktionieren, und zwar versorgungssicher. Mit ausreichendem Regenerativenergiepark, ausgebautem Stromnetz, klimafreundlich nutzbaren Backup-Kraftwerken und nicht zuletzt Batteriekapazitäten. In einer Zeit, in der eher die Angst vor Schrumpfung und hohen Energiepreisen die Debatte bestimmt. 2045 will Deutschland dann klimaneutral wirtschaften. Wie das gehen soll, lässt mittlerweile selbst Experten nachdenklich werden.
Nachdenklich, eher sogar sorgenvoll, richtet sich derzeit der Blick auch auf ein einstiges Vorzeigeunternehmen in Sachen grüner Wirtschaft. Es geht um Tesla. Das einst stolze Flaggschiff der E-Auto-Sparte hat gerade ein mächtiges Problem. Chef Elon Musk sorgt mit seinem politischen Engagement, gelinde gesagt, für erhebliche Irritationen. Taugte Tesla mal gut als Image-Symbol für den aufgeklärten, zukunftsorientierten und sehr zahlungskräftigen E-Auto-Fahrer, so trägt die Marke jetzt eher einen Makel. Besitzer kleben gern mal entschuldigende Aufkleber ans Heck, dass sie den Wagen gekauft haben, bevor Musk zum Trump-Unterstützer avancierte. Mit seinem Ausscheiden als Präsidentenberater ist das zwar wieder vorbei, jetzt droht aber ein Ende für die E-Auto-Förderung in den USA. Das könnte Tesla zusätzlich zusetzen. Dabei schwächelt der einstige E-Auto-Pionier seit längerem schon. Die Konkurrenz hat deutlich auf und teils locker überholt. RBB24-Inforadio-Reporter Martin Kraus hat sich im einzigen europäischen Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide umgehört, ob sich die ganze Gemengelage auf die Arbeit dort auswirkt.
Tesla scheint in der Krise zu stecken. Wenn man den Namen des US-Elektroautobauers derzeit im Internet sucht, überwiegen die Negativschlagzeilen.
Schlechte Stimmung bei Tesla.
Tesla-Krise durch Elon Musk.
Tesla wird vom Pionier zum Nachzügler.
Als Reporter verfolge ich seit mehreren Jahren für den RBB intensiv die Entwicklung des Tesla-Werks in Grünheide. Mich überraschen solche Schlagzeilen, da ich ein anderes Bild vor Ort erlebe. Für viele war und ist die Ansiedlung einer Erfolgsgeschichte.
Also erstmal ist es ein Riesenerfolg.
Sagte zum Beispiel Brandenburgs Ministerpräsident Woidke 2019, als die Ansiedlung von Tesla in Grünheide bekannt gemacht wurde. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sah das 2 Jahre später bei der Eröffnung des Werks ähnlich.
Ein besonderer Tag für die Region und ein besonderer Tag auch für Deutschland und ein besonderer Tag für die Mobilitätswende in Deutschland.
Knapp 3 Jahre später hat Tesla über 11.000 Mitarbeiter, ist damit größter privater Arbeitgeber in Brandenburg. Die Produktion des Model Y wurde kontinuierlich erhöht. Im März dieses Jahres verkündet Tesla, dass allein in Grünheide das 500.000. Fahrzeug produziert wurde. Eine Erfolgsgeschichte könnte man meinen. Doch andere Schlagzeilen dominieren, so wie etwa im April bei der Aktuellen Stunde des WDR.
Es war mal das Auto, das viele fahren wollten. Cooler Look, schnell, E-Antrieb, so das iPhone unter den Autos.
Und inzwischen genieren sich tatsächlich viele, die einen Tesla fahren. Gekauft werden sie kaum noch, jedenfalls in Europa.
Der Beleg für die vermeintliche Krise seien die Absatzzahlen, so der allgemeine Konsens. Diese sind im vergangenen Jahr zurückgegangen, sagt zum Beispiel Branchenexperte Stefan Pratzel von der Fachschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach.
Grundsätzlich ist es schon so, dass weltweit schon im letzten Jahr Tesla nicht mehr gewachsen ist. Im Gegenteil, man hat sogar weniger Fahrzeuge global abgesetzt. Und dieser Trend setzt sich in diesem Jahr massiv fort. Tesla verliert in den wichtigen Märkten Europa, China und USA an Marktanteilen.
Das stimmt. 2024 geht der weltweite Absatz erstmalig in der Geschichte des US-Elektroautoherstellers zurück, um 1,1%. Ein Wendepunkt. Immerhin hatte Tesla zuvor jährliche Wachstumssteigerungen. Laut Pratzel gibt es dafür mehrere Gründe.
Tesla hat tatsächlich ein massives Problem. Das liegt aus meiner Sicht an 2 Gründen. Zum einen fehlen weitere attraktive Modelle. Die Modelle Model Y, der Bestseller, aber auch Model 3, sind langsam in die Jahre gekommen und der Wettbewerb ist gestiegen.
Alexander Riederer vom Grünheider Tesla Management sieht das naturgemäß anders. Auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow sagte er:
Im ersten Quartal in Europa war das meistverkaufteste Elektroauto immer noch das Model Y aus Grünheide. Und das zweitmeist.
11.53 Uhr, RBB 24 Inforadio mit 2 Gefahrenmeldungen. Vorsicht bitte auf der A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Netzen und Lenin liegen Fahrzeugteile. Und Vorsicht bitte auf der B96 Fürstenberg Richtung Berlin zwischen Oranienburg Nord und Oranienburg Zentrum. Behinderungen durch eine Ölspur.
Elektroauto immer noch das Model Y aus Grünheide. Und das zweitmeistverkaufteste Elektroauto war das Tesla Model 3.
Das bestätigt auch beispielsweise das Hamburger Online-Portal Statista mit Verweis auf die europäischen Zulassungszahlen. Darauf angesprochen verweist Pratzl auf den deutschen Markt und sieht hier eine Tendenz.
Allein in Deutschland ging der Absatz von Tesla insgesamt in den ersten 4 Monaten um 60% zurück. Das heißt, man hat nach wie vor die 2 Bestseller und starke Modelle, aber die anderen holen eben massiv auf und die werden auch Tesla in den nächsten Monaten überholen, auch bei einzelnen Modellen.
Doch was ist der Grund für diesen Rückgang? Ausgerechnet in Deutschland, wo es seit Anfang des Jahres einen richtigen Boom für Elektroautos gibt. Laut Pratzl haben hier Marken wie VW, Audi und Co. durch Preisnachlässe für ihre E-Autos punkten können. Und zum anderen
ist der Imageverfall von Tesla sehr, sehr groß aufgrund seines CEO Elon Musk, der eben nicht sehr politikfreundlich im Moment agiert. Und das stürzt auch das Image von Tesla tatsächlich in den Boden.
Das meinen auch andere Gesprächspartner. Ein Beleg seien dafür weltweite Protestaktionen. Oder eben Tesla-Fahrer, die sich mit Aufklebern für ihre Fahrzeuge vor Übergriffen zu schützen hoffen.
Diese Welle an Antipathie, die auch Tesla gegenüber schwappt, die Leute jetzt doch so ein bisschen auch verängstigt mit dem Auto, muss man auch echt sagen. Und darum, ich würde sagen, ein Großteil ist Tesla-Fahrer, Großteil nimmt Haltung ein, aber auch viele so hoffen, dass das Auto nicht angelangt wird von irgendeinem Spinner.
Sagt zum Beispiel Patrick Schneider. Er ist selbst Tesla-Fahrer und hat die mittlerweile berühmten Anti-Elon-Aufkleber auf den Markt gebracht. Doch ausgerechnet rund um Grünheide, wo laut Schneider die meisten Bestellungen herkommen, finde ich selten einen Tesla mit einem solchen Aufkleber. In Berlin sieht man diese häufiger. Ich frage daher dort Tesla-Fahrer, ob sie ihre Kaufentscheidung mittlerweile wegen Musk bereuen.
Ich bin begeistert von Tesla. Die sind ja jetzt hier bei uns um die Ecke in Grünheide, haben eine Fabrik aufgemacht und bin begeistert von Tesla. Von der Technik, von dem Auto bin ich begeistert.
Sagt Adam Ispirli. Der Inhaber einer Autowerkstatt aus Berlin hat gerade seinen Tesla verkauft, sich aber zeitgleich ein anderes Modell des US-Elektroautoherstellers neu angeschafft. Ein Aufkleber hat er nicht auf dem Fahrzeug. Wie andere, die ich spreche, scheint für ihn die Debatte um Musk bei der Kaufentscheidung keine Rolle gespielt zu haben.
Also das interessiert mich nicht, das ist die Politik, auch der Elon Musk selber. Ich mag zwar seine Visionen, das, was er macht, gefällt mir, aber seine Politik oder seine private Meinung interessiert mich nicht. Absolut nicht.
Gleichzeitig frage ich mich, wie Beschäftigte bei Tesla in Grünheide darüber denken. Doch keiner, der von mir angesprochen wurde, möchte sich dazu äußern. Zumindest nicht mit Namen und insbesondere nicht in einem Interview. Da ich in einem Nachbarort von Grünheide wohne, treffe ich regelmäßig Mitarbeiter in den Tesla-typischen schwarzen Arbeitsklamotten. Am Bahnhof, im Restaurant oder beim Spaziergang. Im Gespräch räumen einige jedoch ein, dass auch Musk und die Zukunft des Werks in Gesprächen mit Kollegen oder Freunden Thema seien. Keiner sagt, dass er sich für seinen Job schäme oder sogar über einen beruflichen Wechsel nachdenke. Zudem können sie eine geringere Produktion ebenfalls nicht erkennen. Doch gab es im Frühjahr eine kurze Unterbrechung. Tesla-Werksleiter André Kierig äußert sich dazu.
Wir haben Anfang diesen Jahres das Model Y komplett rund erneuert und haben dann begonnen, schon im Januar die Produktion des alten Model Y stückweise nach unten zu fahren, hatten dann eine Unterbrechung in allen Fabriken und haben jetzt synchron in allen 4 Fabriken mit der Produktion des neuen Model Y begonnen. Und da gab es jetzt einfach aufgrund der Umstellung des neuen Modells eine kurze Unterbrechung.
Mittlerweile produziere Tesla aber wieder im vollen Umfang. Rund 5000 Fahrzeuge rollen jede Woche vom Band, allein in Grünheide. Damit ist die Produktion genauso hoch wie noch im vergangenen Jahr. Gleichzeitig sind die Flächen auf dem Flugplatz in Neu-Hardenberg und auf dem Werksgelände in Grünheide deutlich leerer. Im vergangenen Jahr standen dort noch reihenweise Teslas. Doch wohin gehen die Fahrzeuge, wenn sie nicht in Deutschland verkauft werden? Dazu will sich Tesla nicht äußern. Eine Antwort gab Jörg Steinbach, ehemaliger Brandenburger Wirtschaftsminister, ebenfalls auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum. Auf den Absatzrückgang in Deutschland angesprochen, sagte er.
Die 46% bestreitet kein Mensch. Wenn ich aber an der Stelle Europa, Nahen Osten, bis hin im Prinzip rüber nach Taiwan, weil dort die Fahrzeuge nicht aus Shanghai ausgeliefert werden dürfen, damit auch wieder andere Länder noch mit erschlossen habe. Das wird an der Stelle fröhlich bei dieser Geschichte unter den Teppich gekehrt. Das gehört aber dazu.
Steinbach mache sich daher keine Sorgen, dass Tesla den Standort Grünheide irgendwann aufgeben könnte. Ganz im Gegenteil. Denn im selben Gespräch bekräftigt Tesla-Manager Riederer:
Wir bereiten uns gerade vor, am Standort weiter wachsen zu können. Dafür haben wir einmal ein emissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren angestoßen, um die Produktionskapazitäten nochmal zu verdoppeln.
Dafür spricht auch, dass Tesla weiterhin massiv Arbeitskräfte sucht. Zudem haben RBB-Recherchen ergeben, dass Tesla in vielen Ländern seinen Absatz gerade im Mai wieder steigern konnte. Wie zum Beispiel in der Schweiz, Norwegen und der Türkei.
Keine Krise zu spüren im Tesla-Werk in Grünheide. Das waren Reportagen von Martin Kraus, Andreas Rausch und Gerd Dehnel. Mehr Reportagen, mehr Wirtschaft finden Sie jederzeit auf inforadio.de. Hier geht es weiter mit Meldungen von unseren Straßen und aus aller Welt. Kommen Sie gut durch.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Dreieckwerder und Leest 90 Minuten Stau an einer Baustelle. Und in Richtung Dreieckwerder dauert es zwischen Potsdam Nord und Vöben 30 Minuten länger. A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Kremmen und Raststätte Linumer Bruch ist nach einem Unfall die rechte Spur gesperrt. Es dauert 10 Minuten länger. Stadtverkehr Berlin, die A100 und 113 sind zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt wegen Bauarbeiten. Es dauert jeweils ungefähr 30 Minuten länger.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12 Uhr mit Jonas Ziegler. In der Nacht und am Morgen hat der Iran erneut Raketen auf Israel abgeschossen. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Luftalarm. In Tel Aviv soll unter anderem ein Hochhaus getroffen worden sein. Nahost-Korrespondent Benjamin Weber.
Israel hat nicht alle iranischen Raketen abfangen können. Als Gegenmaßnahme könne man die iranischen Ölanlagen angreifen, hieß es aus Tel Aviv. Die für Sonntag geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA in Oman sind laut einem Sprecher des iranischen Außenministeriums nach den israelischen Angriffen auf den Iran sinnlos.
Die iranische Regierung sieht nach dem israelischen Großangriff offenbar keinen Sinn mehr in den Atomverhandlungen mit den USA. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Vertreter Washingtons und Teherans sprechen seit rund zwei Monaten wieder über das iranische Atomprogramm. Für morgen war in Oman eine neue Gesprächsrunde angesetzt. Offiziell abgesagt wurde sie bisher nicht. Bundesaußenminister Wadephul setzt seine Nahostreise heute in Saudi-Arabien fort. In der Hauptstadt Riad ist ein Treffen mit seinem saudischen Kollegen Bin Farhan geplant. Aus Riad Christina Nagel.
Dabei wird es nicht nur um die israelischen Angriffe auf iranische Atomanlagen und die Gegenschläge gehen. Thema dürfte auch die katastrophale humanitäre Situation in Gaza und die Zukunft des Küstenstreifens sein. Gaza, hatte Wadephul zu Beginn seiner Reise erklärt, sei eine offene Wunde. Zur Ruhe werde der Nahe Osten erst kommen, wenn es auch Perspektiven für die Palästinenserinnen und Palästinenser gebe und eine Zwei-Staaten-Lösung.
Wenige Tage nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz will die österreichische Regierung das Waffenrecht verschärfen. So solle das Mindestalter für Waffenkäufer steigen, kündigte Kanzler Stocker im ORF an. Außerdem müssten psychologische Tests genauer durchgeführt werden. Am Dienstag hatte ein 21-Jähriger an seiner ehemaligen Schule 9 Jugendliche, eine Lehrerin und danach sich selbst erschossen. In London findet gerade die Geburtstagsparade zu Ehren von König Charles statt. An der Zeremonie nehmen hunderte Soldaten, Pferde und Musiker teil. Zum Abschluss wird die königliche Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts erwartet. Charles hat eigentlich erst im November Geburtstag.